Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts der Wirtschaft der Rheinzeitung. Heute mit einem sehr spannenden Thema. Es geht um das Race for Talents, also sprich das Buhlen um die Fachkräfte und eine Möglichkeit hier hervorzustechen, nämlich die Incentivierung dieser Fachkräfte durch Mitarbeiterbeteiligung. Dafür habe ich mir auch wieder hochkarätige Unterstützung hier an den Tisch geholt. Zum einen sitzt mir gegenüber Felix Nietzsche, er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt für internationales Wirtschaftsrecht.
Guten Tag, Herr Lindner.
Und zum anderen, zu meiner Linken hier, Stefan Schellenbach, er ist Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht.
Schönen guten Tag, Herr Lindner.
Heute also das Thema Race for Talents. Es ist allgegenwärtig. Wir sprechen hier von einer großen Menge an Unternehmen, die um einen überschaubaren Pool an qualifizierten Mitarbeitern wirbt und buhlt. Dabei reicht eben nicht immer nur der Obstkorb oder das kostenfrei verfügbare Wasser in der Teeküche, sondern da muss auch etwas größer aufgefahren werden, insbesondere dann, wenn wir auch auf die Fachkräfte und Führungskräfte schauen und dann auch im internationalen Vergleich den Wirtschaftsstandort Deutschland betrachten. Wir schauen uns also heute die Möglichkeiten dieser Mitarbeiterbeteiligungen an und wollen erstmal so ein bisschen erkunden, warum macht man das und wie funktioniert das. Dann starten wir hier mit Ihnen, Herr Nietzsche. Geben Sie uns doch mal eine kleine Einführung in das Thema.
Sie haben es angesprochen, Herr Lindner. Die Unternehmen stehen zunehmend miteinander in Wettbewerb um hochqualifizierte Mitarbeiter, in deren Aus- oder Fortbildung die Unternehmen gegebenenfalls sogar Zeit und Geld investiert haben. Und der Begriff des Fachkräftemangels ist ja aktuell in aller Munde. Und nicht zuletzt die Start-ups sind darauf angewiesen, hochqualifizierte Mitarbeiter zu finden, da sie ihre Innovationsfähigkeit aus diesen Mitarbeitern beziehen. Daher gilt es für die Unternehmen, nicht nur qualifizierte Mitarbeiter zu finden, sondern auch längerfristig zu binden. Und dafür benötigt es Anreize. Klassische Anreize sind attraktive Arbeitsbedingungen. Hier kann man natürlich an Vergütungsmodelle denken, die allerdings eine gewisse Liquidität des Unternehmens erfordern und da verstetigte Gehaltszahlungen die Liquidität des Unternehmens binden und dort nicht umsetzbar sind, wo die Liquidität fehlt. Andere Arbeitsbedingungen, mit denen Mitarbeitern angelockt werden können, sind etwa flexible Arbeitszeiten oder aber zusätzliche Urlaubstage, aber auch diese Anreize sind dann nicht zweckmäßig und nicht möglich, wenn der Arbeitseinsatz dieser Mitarbeiter von Bedeutung ist. Weitere Modelle einer nicht finanziellen Teilhabe, wie beispielsweise Informationsrechte oder Mitbestimmungsrechte, sind in der Regel nicht attraktiv genug, sodass ein zweckmäßiges Mittel für eine Mitarbeiterbindung eine finanzielle Beteiligung der Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens gewählt werden kann. Eine solche Erfolgsbeteiligung ist auch dann möglich, wenn die finanziellen Mittel des Unternehmens limitiert sind. Die Funktionsweise solcher Erfolgsbeteiligungen sind so ausgerichtet, dass die Interessen der Mitarbeiter an sicheren Einkünften denjenigen der Gesellschafter oder Investoren gleichgeschaltet werden. Also, dass auch die Mitarbeiter ein Interesse an einer Wertsteigerung des Unternehmens erhalten und somit die Eigenmotivation der Mitarbeiter dadurch gefördert wird. Gleichzeitig werden die Mitarbeiter auch in die Verantwortung genommen, weil regelmäßig den erhöhten Chancen spiegelbildlich auch erhöhte Risiken gegenüberstehen. Die Mitarbeiter oder den Mitarbeitern droht nicht nur der Verlust des Arbeitsplatzes, sie würden im Worst-Case-Szenario auch ihre Beteiligung verlieren.
Verstehe, das heißt, unterm Strich geht es hier darum, jetzt also die entsprechend qualifizierten Mitarbeiter zu gewinnen oder zu binden, eben durch die Mitarbeiterbeteiligung. Das heißt, diejenigen, die ohnehin Leistungsträger sind, nochmal in der Motivation zu verstärken, das Potenzial auch auszuschöpfen, das da ist, es zu aktivieren durch diese finanziellen Anreize oder eben auch durch die Anreize der Mitbestimmung. Eingangs im Vorgespräch hatten wir so ein bisschen im Dreieck miteinander gesprochen und es wurde schnell klar, es gibt hier eigentlich zwei unterschiedliche Möglichkeiten der Mitarbeiterbeteiligung und deswegen würden wir für den Rest der Folge auch immer so ein bisschen zweigleisig fahren und schauen, wie verhalten sich diese beiden unterschiedlichen Formen im, wenn man sie gegenüberstellt. Enic, können Sie einmal kurz diese Unterscheidung eröffnen und einmal darstellen, grob darstellen, worum es hier geht?
Also man unterscheidet im Wesentlichen die sogenannte echte Beteiligung, also eine Beteiligung am Kapital des Unternehmens, die dem Mitarbeiter auch eine Gesellschafterstellung im Unternehmen verleihen würde, mit allen Rechten und Pflichten, die diese Gesellschafterstellung mit sich bringt. Und die sogenannte virtuelle oder fiktive Beteiligung, in der der Mitarbeiter für den Fall eines späteren Ausscheidens finanziell so gestellt wird, als wäre er am Unternehmen beteiligt gewesen. Diese fiktive Beteiligung ist keine laufende Gewinnbeteiligung und sie begründet auch kein gesellschaftsrechtliches Verhältnis zwischen dem Mitarbeiter und der Gesellschaft. Es handelt sich vielmehr um ein reines Schuldverhältnis, das Teil des Anstellungsverhältnisses des Mitarbeiters ist.
Vielen Dank schon mal für die Einordnung, Herr Schellenbach. Wenn wir jetzt diese beiden Möglichkeiten der Mitarbeiterbeteiligung gegenüberstellen, wird man relativ schnell feststellen, das hat alles Vor- und Nachteile. Ist es in dem Fall so, dass es hier wirklich schwarz und weiß ist? Also kann ich wirklich nur entweder echt oder virtuell? Oder gibt es auch ein paar Stellschrauben zum Beispiel bei der echten Beteiligung, wodurch ich hier auch so etwas wie das Mitbestimmungsrecht auch so ein bisschen unterdrücken, will ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen reduzieren kann? Nennen wir das mal so.
Ja, also Sie sprechen in der Tat auch einen der wesentlichen Nachteile aus der Sicht des Unternehmers bei der Einräumung einer echten Beteiligung an, nämlich die Möglichkeit der echten Einflussnahme der Mitarbeiter als unmittelbare Gesellschafter. Und da gibt es in der Tat Lösungsmöglichkeiten, die in der Praxis auch sehr verbreitet sind. Das ist die sogenannte mittelbare echte Beteiligung. In diesem Fall wird nicht der Mitarbeiter unmittelbar an dem Unternehmen beteiligt als Gesellschafter, sondern es wird eine Gesellschaft zwischengeschaltet, eine Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft oder je nach Erscheinungsform wird sie auch eher Managementgesellschaft genannt. Dort werden die entsprechenden Mitarbeiter dann, in der Regel ist das eine GmbH und Co. KG, als Kommanditisten an dieser Gesellschaft beteiligt. Und die Gesellschafterrechte nimmt dann eben bei dieser GmbH und Co. KG nur die GmbH wahr, die in der Regel mit Personen dann besetzt ist aus dem Unternehmen selbst und insofern sicherstellt, dass ein unternehmerischer Einfluss zwar über die Gesellschaftsrechte dieser GmbH und Co. KG gewahrt ist, aber eben nicht das Risiko besteht, dass bei 10 oder 15 beteiligten Minderheitsgesellschaftern es zu einem nahezu nicht mehr manövrierbaren, nicht mehr handelbaren Gesellschafterkreis kommt.
Und es kann ja durchaus auch sein, dass wenn ich ein bestehendes Unternehmen habe mit bisher 2, 3 Gesellschaftern und jetzt den Kreis um ein Vielfaches erweitere durch die zum Beispiel eine Reihe von Führungskräften, denen ich jetzt eine echte Beteiligung zuteilwerden lasse, dann verwässert das ja auch möglicherweise so die bisherigen Altgesellschafter, sag ich mal.
Den Verwässerungseffekt haben Sie natürlich immer. Den haben Sie sowohl, wenn Sie unmittelbar beteiligen, als auch wenn Sie mittelbar beteiligen, weil Sie immer quasi einen Ausschnitt Ihrer Beteiligung abgeben müssen, entweder weil Sie einen eigenen Anteil schon auf diese GmbH und Co. KG übertragen oder indem Sie eine Kapitalerhöhung durchführen, Kapitalmaßnahme bei einer GmbH und bei dieser eben die KG selbst nur als neuen Gesellschafter zulassen. Sie haben immer eine Verwässerung ihrer Anteile. Das ist eben die Investition, die Sie als Unternehmer sehen müssen, um diese Beteiligung halt eben durchführen zu können, ne?
Es gibt natürlich auch, darauf werden wir im Nachhinein noch zu sprechen kommen, bestimmte steuerliche Aspekte, die von Vor- oder Nachteil sein können. Aber dazu später auch von Ihnen dann mehr. Schauen wir einmal auf die virtuelle Beteiligung. Wo liegen hier Vor- und Nachteile?
Bei der virtuellen Beteiligung liegt der maßgebliche Vorteil aus Sicht des Unternehmers darin, dass es in der Regel keinerlei Mitwirkungsrechte des virtuell Beteiligten gibt, nicht mal Informationsrechte. Und das ist eben der fundamentale Unterschied zu einer unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschaftsbeteiligung, wo der Unternehmer eigentlich immer einen gewissen Dritteinfluss dulden muss. Ja, egal ob mittelbar oder unmittelbar, diesen Einfluss gibt es eben. Und der ist auch nur beschränkt, letztlich einschränkbar. Und das ist eben bei der virtuellen Beteiligung anders. Und deswegen gestaltet er es neben den steuerlichen Effekten, die diese virtuelle Beteiligung hat, auf die wir später gerne ja noch eingehen, stellt sich dieses als den maßgeblichen Vorteil dar.
Sie hatten auch im Gespräch vorhin gesagt, dass man hier auch natürlich auch auf die Perspektive schauen muss. Ne? Also durch wessen Augen schaue ich? Aus Sicht des Unternehmers ist es natürlich ein Vorteil, dass ich hier jemanden habe, der eben kein Informations- oder Mitbestimmungsrecht hat an dieser Stelle. Aus Sicht des Mitarbeiters möglicherweise ja genau das Gegenteil, ne? Dass er das eben nicht hat. Also auch hier eine Frage der Perspektive. Wir nehmen jetzt mal beispielhaft die Perspektive des Unternehmers ein. Und wenn wir hier an der Stelle stehen. Ich bin zum Beispiel jetzt der Gründer eines Startup-Unternehmens und ich bin davon überzeugt, dass ich eine tolle Idee habe. Dann rechne ich damit, dass ich zu dem einen von 10 Startups gehöre, denen der Erfolg gelingt. Aber prinzipiell ist das ja eigentlich auch ein bisschen ein Glücksspiel für den Arbeitnehmer.
Genau, also es ist aber im Prinzip wie bei jedem unternehmerischen Engagement ist es letztlich ja eine Art Wette. Und an dieser Wette wird der Mitarbeiter beteiligt. Dessen muss er sich bewusst sein, einfach. Ne? Ist allerdings auch eine Wette mit relativ hohen Chancen. Das ist eben der Effekt bei den Startup-Unternehmen, dass eben da ein relativ hoher Hebel möglich ist, was den Wert der eigenen Beteiligung angeht. Und wenn der Mitarbeiter selber dafür noch nicht mal 1 Euro bezahlt hat, aber dann später ertragreiche Früchte davon trägt, dann hat es sich gelohnt. Und in den anderen Fällen muss man halt eben sagen, eher nicht. Ne? Das ist leider die ungeschminkte Realität.
Das gehört dann dazu, das ist das Risiko. Vielen Dank schon mal für diese Einordnung. Unterm Strich kann man auf jeden Fall für beide Formen, generell für die Mitarbeiterbeteiligung sagen, es schont die Liquidität, was natürlich gerade nach dem, was Herr Nitsch eingangs gesagt hatte, ne? Also bestimmte Vergütungsmodelle sind eben nur möglich, wenn ich die Liquidität dazu habe als Unternehmen. Beide Varianten hier, eben durch die Mitarbeiterbeteiligung, habe ich auch einen Motivationsschub, ich aktiviere Potenzial und schone eben schone die Finanzen. Auch für den Arbeitnehmer ist hier natürlich große attraktive Möglichkeiten, wie eben zuletzt jetzt gerade gesagt, diese Wette, dieses Glücksspiel, eben dass dieses Startup, von dem ich jetzt ein Teil werde, dass das zu den wenigen gehört, die dann irgendwann von gigantischen Tech-Konzernen aufgekauft werden, zu gigantischen 9-10-stelligen Summen. Allerdings, bevor überhaupt so eine Mitarbeiterbeteiligung zustande kommen kann, muss ja, wie üblich, einiges an Papierkram, an Bürokratie erledigt werden. Und da möchte ich gleich schon mal einen Kontrapunkt für die echte Mitarbeiterbeteiligung aufgreifen, nämlich das Thema notarielle Übertragung von Anteilen. Und das wäre dann so ein bisschen der Ball, den ich Ihnen übergebe, Herr Nitsch, an der Stelle. Was für bürokratische Hürden sind zu nehmen und vor allem auf welche rechtlichen Vorgaben muss ich hierzulande achten?
Ja, kein echter Nachteil, aber tatsächlich eine Hürde, Sie haben es gesagt, Herr Lindner, ist der komplexe Rechtsrahmen, den man beachten muss. Eine solche Mitarbeiterbeteiligung muss vereinbart werden. Dafür braucht man eine Rechtsgrundlage. In der Regel wird man zwischen dem Unternehmen und dem Mitarbeiter einen individuellen Vertrag haben, in dem die Konditionen der Mitarbeiterbeteiligung festgelegt sind. Je nachdem, über welche Beteiligungsform wir sprechen, müssen wir hier unterscheiden. Eine echte Beteiligung, mit der Gesellschafterrechte übertragen werden, wenn wir hier über die Übertragung von Anteilen an einer GmbH sprechen, dann muss dieser Vertrag notariell beurkundet werden, was einen gewissen Zeit- und Kostenaufwand mit sich bringt. Wenn wir eine virtuelle oder fiktive Beteiligung haben, dann wird diese individuelle Vereinbarung ein Schuldverhältnis sein, also ein Schuldvertrag, die dem Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegt, ab dem Zeitpunkt, in dem das Unternehmen vorformulierte Klauseln benutzt. Das bedeutet, dass der Vertrag einer sogenannten Angemessenheitsprüfung unterliegt, außer in Bezug auf Art und Höhe der Beteiligung, was wiederum dazu führt, dass jede einzelne Klausel, etwa die Vereinbarung von Haltefristen, dieser Angemessenheitsprüfung zu unterziehen ist. Und somit auch eine gewisse Hürde für solche Vereinbarungen darstellt. Des Weiteren unterliegen die Vereinbarungen einer Transparenzkontrolle. Es wird geprüft, ob die Klauseln nachvollziehbar sind, und ist dies nicht der Fall, dann würde eine unverständliche Klausel zulasten des Unternehmens ausgelegt werden. Neben dem Individualvertrag gibt es noch weitere Rechtsgrundlagen, auf die eine Mitarbeiterbeteiligung fußen kann, etwa eine Gesamtzusage oder in etwas größeren Strukturen, in denen ein Betriebsrat existiert, eine freiwillige Betriebsvereinbarung. Der Charme einer solchen Betriebsvereinbarung ist, dass sie unmittelbar und zwingend im Arbeitsverhältnis gilt. Hier ist allerdings der Begünstigtenkreis im Auge zu behalten. Eine Betriebsvereinbarung gilt nicht für leitende Angestellte. Für leitende Angestellte wäre möglich, mit einem etwaigen Sprecherausschuss im Unternehmen eine entsprechende Richtlinie aufzustellen. In einer Betriebsvereinbarung können die Mitarbeiter jedoch nicht verpflichtet werden, bestimmte Geldmittel aufzubringen, sodass man hier auch unterscheiden muss, wie die Mitarbeiterbeteiligung finanziert wird. Reine arbeitgeberfinanzierte Mitarbeiterbeteiligung können in einer Betriebsvereinbarung schon festgelegt werden. Solche, an denen sich die Mitarbeiter finanziell zu beteiligen haben, können nur in Form eines Angebots an die Belegschaft formuliert werden. Eine letzte Rechtsgrundlage, der Vollständigkeit halber, wäre ein Tarifvertrag, der eine solche Möglichkeit einer Mitarbeiterbeteiligung vorsehen kann. Aber auch hier ein Tarifvertrag kann ein Arbeitgeber, also ein Unternehmen, nicht zu Geldleistungen verpflichten. Er kann das Unternehmen lediglich verpflichten, entsprechende Angebote einer Beteiligung überhaupt zu unterbreiten. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang, Sie hatten schon den internationalen Kontext angesprochen, ist, dass sich der Rechtsrahmen allein nach unserem deutschen, also innerdeutschen Recht richtet. Es gibt aktuell keine Harmonisierung der Mitarbeiterbeteiligungen auf EU-Ebene, was auch bedeutet, dass die einzelnen Rechtsordnungen miteinander im Wettbewerb stehen.
Vielen Dank an der Stelle für die Einordnung und insbesondere auch die Informationen rund um die Bürokratie und um die Grundlagen, die zu beachten sind. Es ist ja durchaus, das hat nicht nur den Anschein, sondern Sie werden mir das bestätigen, es ist auch so ein sehr komplexes Thema, insbesondere ein auch rechtlich sehr komplexes Thema, solche Mitarbeiterbeteiligungen eben zu übertragen, egal in welcher Form auch immer.
Die Ausgestaltung ist im Einzelnen recht komplex, und neben den Punkten, die bereits erwähnt wurden, kann man etwa noch anführen, dass es sich um Mitarbeiterbeteiligung handelt, auch arbeitsrechtliche Aspekte wie etwa der Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten gilt, der es verbietet, einzelne Mitarbeiter gegenüber anderen Mitarbeitern schlechter zu stellen, sofern es hierfür keinen sachlichen Grund gibt. Oder aber, und hier spreche ich wieder die etwas größeren Strukturen an, ein etwaig bestehender Betriebsrat zu beteiligen wäre, zwar nicht bei der Einführung und der Höhe einer Mitarbeiterbeteiligung, aber bei der Ausgestaltung im Einzelnen, also etwa der Festlegung von Ausübungsfristen, von Haltefristen oder aber von Verfallfristen und weiteren Konditionen.
Wunderbar, vielen Dank an der Stelle. Und jetzt kommen wir zum in Deutschland immer allseits beliebten Steuerthema. Herr Schellenbach, das ist so ein bisschen jetzt Ihre Spielwiese. Also wir haben jetzt schon die beiden verschiedenen Modelle kennengelernt. Wir haben auch gerade erfahren, wie die verschiedenen Rechtsgrundlagen aussehen. Jetzt wollen wir die beiden Modelle mal durch die Steuerrechtlupe uns ansehen. Können Sie uns da zu den beiden Modellen ein bisschen was Vergleichendes sagen?
Ja, sehr gerne. Also ich würde zunächst einfach bei dem naturgemäß als erstes als geeignet erscheinenden Modell beginnen. Das ist die Einräumung einer echten Beteiligung. Das liegt irgendwie in der Natur der Sache, dass man das eigentlich als klassisches Modell verstehen würde. Dort ist die steuerrechtliche Lage jedenfalls bis vor ein paar Jahren noch sehr strikt gewesen, was dazu geführt hat, dass von dem Modell eher Abstand genommen wurde. Es war nämlich so, es gibt das grundlegende Prinzip im Steuerrecht, dass ein Arbeitnehmer dasjenige zu versteuern hat, was ihm zufließt. Und als Gegenstand eines sogenannten Zuflusses kommt eben nicht nur ein Barlohn in Betracht, sondern auch ein sogenannter geldwerter Vorteil. Und seit jeher war unstreitig, dass die Einräumung einer echten Beteiligung im Moment ihrer Einräumung schon einen geldwerten Vorteil darstellt und durch den Mitarbeiter mit dem sogenannten Gemeinwert, gemeint ist damit der Verkehrswert dieser Beteiligung im Zeitpunkt der Einräumung, zu versteuern gewesen ist. Das war ein sehr, sehr großer Nachteil dieser Variante. Warum war, werde ich gleich erläutern. Auf der anderen Ebene müssen wir natürlich immer die Situation betrachten. Wir haben jetzt geschaut, wie ist es im Fall des Zuflusses. Jetzt ist aber die Frage oder der Einräumung der Beteiligung, was ist im Falle einer Gewinnausschüttung oder im Falle einer späteren Veräußerung der Beteiligung wieder? Dort richten sich immer insbesondere dann, also jedenfalls dann, wenn wie in der Regel Kapitalgesellschaftsbeteiligungen eingeräumt werden, die Besteuerung nach dem sogenannten Teilankünfteverfahren oder nach dem Abgeltungssteuersatz, je nachdem, wie hoch die Beteiligung ist, darauf kommt es dann am Ende an. Im Hinblick auf den eben schon genannten Fall der Einräumung der Beteiligung gibt es seit 2 Jahren oder seit 3 Jahren mittlerweile im Zuge von 2 verschiedenen Gesetzesinitiativen der Bundesregierung eine wesentliche Erleichterung. Man hat nämlich in den Paragraphen 19a des Einkommensteuergesetzes die Regelung eines sogenannten Besteuerungsaufschubes eingeführt. Das bedeutet, dass unter bestimmten Voraussetzungen, die ich gleich noch kurz erläutern werde, es möglich ist, von einer sofortigen Besteuerung dieses geldwerten Vorteils im Falle der Einräumung der Beteiligung abzusehen und die Besteuerung dann erst zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. Und dieser Zeitpunkt ist an bestimmte Ereignisse geknüpft. Nämlich im Gesetz sind genannt der Verkauf der Beteiligung durch den Mitarbeiter, der Ablauf einer Zeit von 15 Jahren und das Ausscheiden des Mitarbeiters aus dem Dienstverhältnis. Und wiederum die letzten beiden Fälle, Ablauf von 15 Jahren und Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis, da kann der Arbeitgeber erklären, dass er die Lohnsteuer übernimmt und somit auch in diesen Fällen, in denen der Mitarbeiter möglicherweise keinen Zufluss erhält, wenn er ausscheidet, auch da nicht mit der Lohnsteuer belastet wird. Das heißt, wir haben ein wesentlich einfacheres und wesentlich für den Mitarbeiter wesentlich besseres Besteuerungsregime, was die Einräumung der Beteiligung, den Zeitpunkt der Einräumung der Beteiligung angeht. Momentan ist es noch so, dass die Inanspruchnahme dieser Regelung durch das Unternehmen erstens auf jeden Fall die Zustimmung des Mitarbeiters voraussetzt. Das ist sehr wichtig, weil wenn das übersehen wird, dann kann diese Privilegierung nicht in Anspruch genommen werden. Aber darüber hinaus ist diese Privilegierung im Moment auch nur bei gewissen Unternehmen anwendbar. Nämlich bei Unternehmen, die in Anlehnung an eine europarechtliche Richtlinie die Merkmale eines kleinen mittelständischen Unternehmens erfüllen. Und das ist im Moment in Zahlen ausgedrückt, und zwar unter Anwendung der Regelung in der Reformvorschrift, ist das ein Unternehmen, was maximal über 1.000 Mitarbeiter verfügt, dessen Gründung nicht länger als 20 Jahre zurückliegt und dessen Bilanzsumme den Betrag von 86 Millionen Euro nicht überschreitet und dessen Umsatz auch einen Betrag von 100 Millionen Euro nicht überschreitet. Und wenn das innerhalb der letzten 6 Jahre der Fall gewesen ist, können Sie, also wenn diese Schwellenwerte nicht überschritten wurden, in einem Jahr der letzten 6 Jahre, dann können kann diese Regelung in Anspruch genommen werden. Heißt aber auf der anderen Seite auch, insbesondere etablierte, sehr große Unternehmen können aktuell auf diese Möglichkeit noch keinen Rückgriff nehmen. Das ist ein gewisser Nachteil in dieser Situation, der aber halt im Moment gesetzlich einfach noch so angelegt ist. Auf der anderen Seite haben wir die Situation bei den virtuellen Beteiligungen. Und wenn ich eben darauf eingegangen bin, was passiert eigentlich bei der Einräumung der echten Beteiligung, dann passiert nämlich genau das, die Versteuerung eines geldwerten Vorteils bei der Einräumung einer virtuellen Beteiligung nicht, weil dort eben umgekehrt seit jeher immer klar war, der Abschluss eines schuldrechtlichen Vertrages, der mir den Anspruch gibt, im Falle eines späteren Verkaufs eine Zahlung von dem Unternehmen zu erhalten, was eben meinem Anteil an, also meinem virtuellen Anteil entspricht, nicht zu einem Zufluss führt, sondern erst die Zahlung selbst, der Eintritt des Ereignisses selbst. Und damit war immer ein automatischer Besteuerungsaufschub gesichert. Und vor diesem Hintergrund war es eben gerade im Startup-Bereich so, dass Startups in der Regel nur auf virtuelle Mitarbeiterbeteiligungsprogramme gegangen sind und diese bis heute eine extreme Verbreitung dort haben, eigentlich fast keine echten Beteiligungen gewährt wurden.
Was ja aber auch einen gewissen Nachteil für den Arbeitnehmer mit sich bringt, weil ja dann die Besteuerung im Exit-Fall, im Verkaufsfall, zu anderen, ja möglicherweise schlechteren Konditionen geschieht als bei der echten.
Das ist ganz richtig. Also da muss man darauf achten. Das ist für den Mitarbeiter im Falle der Veräußerung der virtuellen Beteiligung unattraktiver ist im Rahmen der Lohnversteuerung zu sein, die ja im Prinzip eine Versteuerung mit dem persönlichen Steuersatz vorsieht, eben anders als das Teileinkünfteverfahren und der Abgeltungssteuersatz keine geringere Besteuerung wirtschaftlich bedeutet und von daher in diesem Fall nachteilig ist. Das ist richtig.
Dann vielen Dank an der Stelle für die Einordnung, Herr Schellenbach. Unterm Strich also gerade die Neuerung eben im Rahmen auch des Zukunftsfinanzierungsgesetzes sieht erstmal nur in Anführungszeichen Startups, Unternehmen eben nicht größer als 1000 Mitarbeiter mit einem bestimmten Schwellenwert auch im Umsatz und eben auch mit einem maximalen Alter von 20 Jahren vor. Etwas, das ja in naher Zukunft sich möglicherweise nochmal ändern könnte, was ja begrüßenswert wäre. Ne?
Das ist aus meiner Sicht sicherlich so. Es gibt aus jedenfalls dem steuerrechtlichen Grundsätzen, die ich so gelernt habe, aus meiner Sicht keine wirkliche Rechtfertigung dafür, eine in dem Moment nicht liquidierbare Beteiligung an einem Unternehmen sofort mit ihrem gemeinen Wert zu versteuern. Und dieser Weg dieses Besteuerungsaufschubes sollte aus meiner Sicht jedem Unternehmen offen stehen. Und wenn man das alleine nicht steuerdogmatisch, sondern rein wirtschaftspolitisch betrachtet, ist es eben auch so, ich muss auch um ausländische Mitarbeiter werben, die aber nach anderen Regelungen im Ausland diese Thematik nicht haben. Und da steht Deutschland auch, also da stehen auch deutsche Unternehmen im Wettbewerb um ausländisches Personal und da spielt das Ganze eine Riesenrolle.
Dann vielen Dank dafür und Herr Nitsch, jetzt kommen wir noch zu zwei Punkten, die nicht minder wichtig sind. Zum einen das Sozialversicherungsrecht und dann abschließend, was passiert eigentlich, wenn das Arbeitsverhältnis gekündigt wird? Fangen wir mal mit dem Sozialversicherungsrecht an, mit der echten Beteiligung.
Auch auf sozialversicherungsrechtlicher Ebene müssen wir den Erwerb der echten Beteiligung von einer virtuellen Beteiligung unterscheiden. Und bei der echten Beteiligung ist es im Sozialversicherungsrecht auch so, dass eine verbilligte Überlassung echter Anteile einen geldwerten Vorteil begründet und daher auch beitragspflichtiges Arbeitsentgelt. Und zwar bereits im Zeitpunkt der Übertragung, also der Einräumung der echten Beteiligung. Noch einmal zur Erinnerung, ein Zeitpunkt, in dem noch kein Geld geflossen ist an den Mitarbeiter, aber dennoch fallen grundsätzlich erst einmal die Sozialversicherungsbeiträge an. Wir haben eben gehört, dass im Lohnsteuerrecht es eine Stundungsmöglichkeit gibt. Diese gilt allerdings nicht für die Sozialversicherungsbeiträge. Und man kann sich denken, in diesem Zusammenhang, dass eventuell auch die Bewertung der Anteile, die Bewertung des Unternehmens, also gerade wenn man über die Start-up-Szene, den Start-up-Bereich spricht, auch ein recht komplexes Thema ist und keine einfache Frage ist, die aufgeworfen wird, um zu beurteilen, ob die Anteile tatsächlich zum Marktwert oder aber verbilligt überlassen wurden. Und das bedeutet, dass bereits in diesem Stadium die Sozialversicherungsträger beurteilen müssen, in welchem Umfang Sozialversicherungsbeiträge anfallen und möglicherweise, sofern wir denn im Bereich der Steuerstundung sind, zu einem späteren Zeitpunkt die Finanzbehörden ihrerseits wiederum entscheiden werden, in welcher Höhe die Überlassung verbilligt gewesen ist. Und das Erstaunliche ist, dass beide nicht an die Bewertung des jeweils anderen gebunden sind und es hier zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann. Allerdings haben wir eine Befreiung von der Sozialversicherungspflicht, soweit denn eine Lohnsteuerfreiheit besteht oder aber das übrige Arbeitsentgelt die Beitragsbemessungsgrenzen überschreiten würde, was in der Krankenversicherung etwa bedeutet ein Jahreseinkommen von 62.100 Euro bezogen auf das Kalenderjahr. Und in der Rentenversicherung immerhin ein Einkommen von 90.600 Euro, auch wiederum bezogen auf das Kalenderjahr.
Das heißt also, dass diejenigen, die ohnehin schon ein höheres Bruttojahreseinkommen haben, hier durchaus profitieren.
Durchaus profitieren, genau. Also ab dem Überschreiten der Beitragsbemessungsgrenze würden die Einkünfte nicht mehr verbeitragt werden, sodass das entsprechend für, ich sage einfach mal, gut verdienende Mitarbeiter sich die Problematik jetzt nicht im selben Umfang stellt. Bei echten Beteiligungen am Unternehmen wären die Veräußerungsgewinne, die aus solchen Beteiligungen erzielt würden, wie etwa Zinsen oder Dividende, wiederum kein beitragspflichtiges Arbeitsentgelt, also würden also nicht der Sozialversicherungspflicht unterliegen. Kommen wir nun zu der virtuellen Beteiligung. Hier besteht die Beitragspflicht wie auch im Steuerrecht im Zeitpunkt des Zuflusses, also der Ausübung. Und hier gilt wiederum, dass eine Beitragsfreiheit in der gesetzlichen Sozialversicherung besteht, soweit denn auch eine Lohnsteuerfreiheit gegeben ist oder aber die Beitragsbemessungsgrenzen überschritten werden.
Aber eben im Unterschied erst zum Zeitpunkt des Geldflusses.
Erst zum Zeitpunkt des Geldflusses, genau, das ist hier der entscheidende Unterschied.
Ja, vielen Dank. Und dann der Sprung zum letzten Thema unserer heutigen Folge. Was passiert denn jetzt bei einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit der Mitarbeiterbeteiligung?
Was wir uns hier vor Augen führen müssen, ist, dass das Arbeitsverhältnis und das Beteiligungsverhältnis zwei separate Rechtsverhältnisse sind und grundsätzlich unabhängig voneinander bestehen. Was im Grundsatz dann wiederum bedeutet, dass wenn das Arbeitsverhältnis beendet wird, sich die Beendigung nicht zwingend auch auf das Beteiligungsverhältnis auswirkt. Es gibt hier allerdings Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf die Ausstiegsszenarien und es ist durchaus zulässig, das Beteiligungsverhältnis an die Dauer oder an den Bestand des Arbeitsverhältnisses zu koppeln, dass also im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Rückübertragung der Anteile zu erfolgen hat. Es ist des Weiteren möglich, für die Dauer des Bestands des Arbeitsverhältnisses das Recht zur ordentlichen Kündigung des Beteiligungsverhältnisses auszuschließen. Was hingegen nicht möglich wäre, wäre das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund, was regelmäßig fristlos möglich ist, auszuschließen, da die außerordentliche Kündigung nicht beschränkt werden darf. Nicht zulässig wäre ebenfalls das ordentliche Kündigungsrecht der Beteiligung in einem Zeitpunkt nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu beschränken, zumindest in einem Zeitpunkt, der nach dem Abschluss des Geschäftsjahres liegen würde, in dem das Arbeitsverhältnis geändert hat. Eine wesentliche Frage ist allerdings auch diejenige der Rechtsfolgen, die an die Beendigung geknüpft sind. Hier wird regelmäßig danach differenziert, aus welchen Gründen der Mitarbeiter ausgeschieden ist, sei es aus Gründe, die er zu vertreten hat, der sogenannte Bad Leaver-Fall, oder aber Gründe, die der Mitarbeiter nicht zu vertreten hätte. In diesem Fall wird er regelmäßig dann als Good Leaver qualifiziert, was beispielsweise im Falle eines Renteneintritts oder aber eines krankheitsbedingten Ausscheidens aus dem Unternehmen gegeben sein kann. Als Good Leaver hat der Mitarbeiter regelmäßig oder erhält der Mitarbeiter regelmäßig den vollen Abfindungsbetrag, wobei es hier auch möglich ist, den erzielbaren Gewinn zu begrenzen. Als Bad Leaver hingegen ist die Abfindung häufig unterhalb des Ertragswertes begrenzt, etwa auf den Kaufpreis. Es wäre sogar zulässig, eine Abfindung insgesamt auszuschließen. Was allerdings dann wiederum auch dazu führen kann, dass dann ein gewisses Missverhältnis besteht, wenn bei Einräumung der höhere Wert bereits versteuert und verbeitragt wurde, wie wir eben gehört haben.
Vielen Dank, Herr Nitsch, für die Einordnung. Und damit sind wir inhaltlich am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. An dieser Stelle schon einmal vielen Dank für die Mühe, die Sie sich gemacht haben und für die Zeit, die Sie sich genommen haben, hier heute im Studio bei mir zu sein. Abschließend spielen wir noch eine ganz kurze Runde Wünsch dir was. Ja, Sie beide als Juristen, als Experten heute. Wenn wir jetzt das Thema Incentivierung durch Mitarbeiterbeteiligung auch mal aus der Perspektive betrachten, dass Deutschland ja als Wirtschaftsstandort auch in Konkurrenz steht. Gibt es Änderungen an den Gesetzen, die Sie sich wünschen würden, die Deutschland hier in seiner Position stärken würde? Herr Schellenbach.
Ja, ich hatte es ja eben schon gesagt, also aus meiner Sicht wäre absolut zu überlegen, die echte Mitarbeiterbeteiligung nun allen Unternehmen einzuräumen, unabhängig von irgendwelchen Größen, Klassen, Schwellenwerten. Das wäre für mich das Mittel der Wahl, weil gerade im internationalen Wettbewerb viele andere Rechtsordnungen genau das vorsehen und diese komplizierten Steuerfolgen, Steuerfragen, die wir hier haben, nicht adressieren.
Wunderbar, vielen Dank. Und dann, Herr Nitsch, von Ihnen auch noch ein Wunsch.
Ein Wunsch meinerseits wäre zumindest zu überlegen, die steuerlichen Stundungsmöglichkeiten zu erweitern, also in dem Sinne auszudehnen auf das Sozialversicherungsrecht. Das ist die Thematik des verdeckten Lohns. Es ist noch kein Geld geflossen, aber es besteht schon eine Beitragspflicht im Zeitpunkt der Einräumung der echten Anteile. Ein weiterer Gesichtspunkt wäre, sich Gedanken darüber zu machen, wie man den Rechtsrahmen oder die Vorgaben für den Rechtsrahmen lockern könnte, um den Parteien eine größere Gestaltungsfreiheit und auch Freiheit der Individualisierung solcher Beteiligungen einzuräumen.
Vielen Dank, Herr Nitsch. Dann bedanke ich mich auch bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Und wenn Sie schon in die Praxis oder Planung einsteigen wollen, wenn Sie weitere, vielleicht auch tiefgreifendere Fragen haben, dann können Sie natürlich auf die Kollegin und deren Kolleginnen bei Martini Mockvogt zugehen und sich dort beraten lassen. Wir haben jetzt erfahren, es kann durchaus ein sehr komplexes Thema sein, wenngleich auch sehr wichtiges Thema in Sachen Mitarbeitergewinnung auch in der Zukunft. Besuchen Sie uns auf rz-forum.de/campus. Hier finden Sie von unseren Partnern, von Martini Mockvogt, auch einige weitere spannende Lernvideos, Online-Talks und auch weitere Podcast-Folgen nach dieser. Mit ganz verschiedenen spannenden Themen rund um die Juristerei und eben auch spannend für die praktische Anwendung im Arbeitsalltag. An dieser Stelle nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.